Die Freundschaft sucht nicht den eigenen Vorteil. Gary, würdest du mir dein Velo geben? Vor einer halben Stunde haben der Gary und der Mike einen Ausrichtsversuch gewagt und die Flucht ist ihnen tatsächlich auch gelungen. Seitdem strampeln die zwei Freunde bergauf und bergab unwiderstehlich am Ziel entgegen. Aber das Feld mit den restlichen Fahrern rückt zwar immer näher, ihr Vorsprung schmilzt laufend daher, aber die letzten Kilometer bis ins Ziel würden die zwei auch gemeinsam noch schaffen. Vor allem der Gary fängt sich langsam an zu freuen und rampelt noch entschlossener in die Pedale. Was hat er in der Vergangenheit nicht alles an Rentbech gehabt oder sich in Dienst von anderen müssen stellen? Aber heute könnte er doch wieder einmal Platz auf dem Podest ergattern. Der Gary und der Mike rasen gerade mit Vollgas um eine Rechtskurve, wo der Mike leicht ins Schleudern kommt und dann seinem Mannschaftskollegen zuruft: Gary, würdest du mir bitte dein Velo auslehnen? Jetzt sieht es der Gary auch, am Mike sein Velo hat einen Platten und weit und breit ist er kein Mannschaftswagen in Sicht. Das Feld wird die zwei Rennfahrer bald überrollt haben und vorne können sie das Ziel schon fast erkennen. Der Gary greift in die Bremse. Natürlich wäre er das Rennen gern zu Ende gefahren. Vielleicht hätte er heute eine Etappe gewinnen können. Aber wenn der Mike jetzt noch abzischen könnte, würde er eben den Gesamtsieg heimfahren. Er nicht mehr. Wortlos steigt der Gary von seinem Renngüppel und schiebt seinen Freund auch noch an. Gib alles, Gary, ruft er seinem Freund noch hinterher und schiebt dann doch ein bisschen etwas traurig das kaputte Velo von seinem Freund zu Fuß ins Ziel. Er weiss noch nicht, dass er für sein Verhalten einen sportlichen Fairnesspreis bekommt. Aber so ist es mit der Freundschaft. Sie sucht eben nicht nur den eigenen Vorteil.
Danke, Adrian, für die Geschichte. Für die Geschichte da. Und wir sind ja gewöhnt, dass der Adrian, wenn man ihn gehört hat, ja meistens eine Geschichte auf Lager. Ich bin immer wieder gespannt, wenn ich von seinen neuesten Geschichten lesen darf. Und liebe Gemeinde, danke vielmals, dass wir dürfen hier zusammenkommen zu dem wunderbaren Anlass. 25 Jahre Adrian im Dienst. Danke jetzt auch schon für eure Treue und auch das Mittragen. Und es ist ja nicht nur 25 Jahre, wir haben noch ein verstecktes rundes Jubiläum, kann man fast so sagen. 20 Jahre ist Adrian jetzt ziemlich genau auf den Tag in Macklingen als Sportseelsorger tätig und dort betreut er die Athleten. Und da möchte ich gerne gerade einhängen und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist für euch auch schon eine Gewohnheit geworden, dass der Adrian zu Macklingen ein- und ausgeht? Er, der Mr. Macklingen, der rundum bekannt ist, man weiß, wer er ist, wenn er dort oben jeweils seine Gespräche führen. Ich möchte gerne die Gelegenheit ergreifen, die Gewohnheit mit euch zusammen zu durchbrechen. Und da möchte ich mir erlauben, ein paar Gedanken dazu zu machen. Warum ist die Wichtigkeit von Adrian so groß, dass er jetzt gerade auch hier vor eurer Haustür in Macklingen seinen Dienst tut, Sportseelsorger ist? Und warum wird das immer mehr zunehmen? Weil bevor ein Athlet wird, ist ein Mensch. Und wenn der Athlet mal nicht mehr Athlet ist, wird er Mensch bleiben. Und darum, denke ich, ist es wichtig und von außergewöhnlicher Tragkraft, dass Adrian dort seinen Dienst tun kann. Gott hat uns nicht als Athlet geschaffen, sondern er hat uns als Mensch geschaffen. Und ich glaube, das ist der Kern Und der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Er hat uns am Schluss geschaffen. Und die Krönung ist etwas ganz Besonderes, weil er hat uns da noch nach seinem Ebenbild geschaffen. Und mit der Annahme und der Liebe vom himmlischen Vater, der noch uns hineingelegt hat, sind wir automatisch auch seine Lieblingskinder geworden. Jeder einzelne von uns hier innen und jeder einzelne Sportler und jeder einzelne Spitzenathlet, der in Macklingen ein- und ausgeht und dort in seiner Karriere fehlt. Er hat uns dreidimensional geschaffen. Er hat uns dreidimensional geschaffen, nämlich mit Körper, Seele und Geist. Und von Geburt an sind wir Menschen gefüllt, nämlich gefüllt mit göttlicher Wahrheit und göttlicher Weisheit. Und wie wir wissen, verflüchtigt sich das dann über die Zeit. Und ich glaube, darum ist es besonders, etwas ganz Besonderes, wenn Adrian darf als Botschafter in Macklingen vor eurer Haustüre bei diesen Spitzathleten unterwegs sein und ihnen das genau sagen und ihnen das in Erinnerung rufen, wo es sich verflüchtigt hat. Warum? Weil genau in so Ort wie bei euch werden die Menschen gefördert, gestellt, aber nur der Körper. Und der Seele und Geist bleibt auf der Strecke, wie ihr das vielleicht auch schon erfahren habt. Spitzensportler bringt eindimensionale Persönlichkeiten führen. Spitzensportler, der Spitzensport bringt eindimensionale Persönlichkeiten. Sie fokussieren sich stark auf den Sport. Sie tun sich damit ihren Selbstwert festigen. Und um ihr Pensum zu bewältigen, können sie nämlich etwas besonders gut. Sie können ihre Müdigkeit in den Griff bekommen. Sie können ihre körperliche Überforderung können sie in den Griff bekommen. Sie schaffen das noch viel besser als alle anderen Menschen rundherum, viel besser als ich und vermutlich ein Großteil von ihnen das auch könnten. Das ist manchmal auch wichtig und unabdingbar, damit sie ihre Leistung, ihre Ziele erreichen können und so können sie einen weiteren Schritt in ihrer Karriere zu machen. Aber das fördert nämlich auch den Raubbau an ihrer Seele, an ihrem Geist und letzten Endes auch an ihrem Körper. Sie können sich extrem fordern, so lange fordern und so lange den Raubbau betreiben, bis ihre Akku komplett leer sind. Bis ihre Akkus wieder an eine Steckdose müssen und sie könnten aufladen, bis sie wieder vollständig geladen sind. Und wir wissen das heute auch einfach aus der Wissenschaft, die Zeit vom Wiederaufladen braucht eine viel längere Zeit als die Zeit, die man es braucht hat, um den Akku zu entleeren. Das ist nicht eine Feststellung, die wir selber gemacht haben, das wissen wir aus eigener Erfahrung, aber gerade vor kurzem hat das ein renommierter Sportpsychologe in einer noch renommierteren Publikation auch gesagt, dass der Sport, vor allem der Spitzensport, ausdrücklich erwähnt wird, nämlich als ein Ort, wo eindimensionale Personen hervorgebracht werden. Und was passiert, wenn eindimensionale Personen es nicht mehr schaffen, den Akku zu laden, wissen wir leider auch. Und das ist eine traurige Realität. Und das bringt auch den Bogen zum heutigen Ewigkeitssonntag. Wir haben letztes Jahr erfahren, dass ein Paradeathlet, ist er beschrieben worden, ein Athlet, ein super Talent, eine Nachwuchshoffnung, eine Stütze von seinem Team, wo wieder wird seinen Sportart führen katapultieren für unser Land. Die Person, der junge Mann, hat sich letztes Jahr das Leben genommen, weil er es nicht mehr geschafft hat, seinen Akku zu laden. Wir von Athletes in Action wissen darum, um die Tragweite, wenn die Akkus nicht mehr geladen werden können. Und darum engagieren wir uns mit voller Kraft, dass wir Körper, Seele und Geist in Einklang bringen können. Dass der Körper sicher die Wichtigkeit hat, weil sonst hätten wir den nicht. Aber dass Seele und Geist gleichwertig ist und dass nur mit Seele und Geist und dass wir in die gefüllt sind, dass der Mensch in der Balance ist, wo er seine totale Talente kann ausleben kann. Und zwar in einem Mass, wo Leben spendet. Und mit Adrian haben wir unter uns, habt ihr unter euch, so einen wertvollen Schatz, wo Menschen immer wieder mit göttlicher Wahrheit dort füllen und ihre Seele und Geist und ihre Seele und Geist dort befüllen, dass die Akku nicht leer werden, dass sie wissen, dass sie dreidimensional sind, dass sie nicht eindimensional sind, und durch das leitet er die Grundlage, dass die Athleten gute Eheleute werden, dass sie gute Eltern werden, dass sie Vorbilder werden von einer neuen Generation, die den Sport treiben. Weil er weiß, dass die Athleten nie aufhören werden, Mensch zu sein. Danke, dass ihr am Adrian so eindrucksvoll tönt, eure Treue zu teilhaben lassen. Danke vielmals, dass ihr hinter ihm steht. Und danke, dass er ihn auch immer wieder ermutigt, den Dienst auszuüben und so können die Athleten immer wieder neu ihre Akku können zu füllen. Danke.
Ja, ich bin älter geworden. Ich habe jetzt immer die Wahl, entweder sehe ich jetzt das Skript scharf und euch nicht mehr so scharf, oder ich sehe jetzt euch scharf und das Skript nicht mehr so scharf. Aber ich hoffe, wir bringen es jetzt an. Also, ich habe jetzt eben am letzten Dienstag 20 Jahre Macklingen beendet. Und also ich habe das nicht beendet. Ich will eigentlich, dass es weitergeht. Sie tun eigentlich das immer alle Jahre neu bestimmen, ob das weitergeht. Und es ist einfach nicht durch. Es ist auch keine Problematik, es ist eigentlich nicht, es ist einfach so. Aber einfach, dass ihr das wisst, ich habe zuerst zweimal abgelehnt und erst bei der dritten Anfrage angenommen. Und dann habe ich es 20 Jahre gemacht. Und nicht irgendwie, juhui, ich gehe jetzt ans Bundesamt. Ich habe zuerst zweimal abgelehnt. Und nachher habe ich gesagt, und wenn ich etwas mache, dann mache ich nur etwas, was ich viele Jahre machen kann. Und das habe ich gemacht. Und wenn ich es weiter darf machen, dann mache ich es weiter. Einfach so, wie ich es kann. Fertig. So, jetzt müssen wir loslassen. Also, liebe Freunde, der Vinci hat mich eben gefragt, so ein bisschen, er hat euch den Gedanken nachbringen, Menschen im Sport hören nie auf, Menschen zu sein. Und in der Vorbereitung dazu hat er mich gefragt, was ist eigentlich die Herzensbotschaft, wo sich in all diesen Jahren, wo ich unterwegs bin oder im Leben unterwegs bin, Leben so in die Rinne formuliert. Und wenn ich über das nachgedacht habe, habe ich so gedacht, jeder Mensch ist Gottes Liebe würdig, auch die Randständigen, die Kranken, die Alten und die Sterbenden. Und mit den Randständigen meine ich nicht unbedingt so die ganz alten Abgesifften oder weiss, was einem bei Randständigen Drögel oder weiss, was in den Sinn kommt. Ich meine oft auch die seriösen, stillen Arbeiter, die man einfach vergisst. Oder randständig ist im Grunde genommen jeder Mensch, der irgendein Talent hat, das ihn einzigartig macht. Und leidenschaftliche Leute sind oft Leute, die eben leidenschaften, darum habe ich die gar nicht so gern. Ich habe leidenschaftliche Leute nicht gern, die sind eindimensional. Die können schon nichts. Und die werden, Menschen, die Menschen zu leidenschaftlichen Leuten anheizen, die habe ich noch weniger gern. Das sind die Trainer, die die Sehnsucht von anderen missbrauchen, dass sie nichts mehr anders können als nur noch eine Sache. Und wenn sie die nicht mehr können, lassen sie links liegen. Das ist das Dreckigste, was es gibt. Das ist das Allerdreckigste, was es gibt. 50-jährige Trainer, 60-jährige, die nachher verbrechen und wenn es nicht bewusst wird, was sie gemacht haben, sie merken, was sie eigentlich angerichtet haben. Und dann gehen sie auf die Krankenkasse und lassen sie sich noch gut gehen. Das ist das Allerdreckigste, was es gibt. Das ist nur Konkurrenzleben. Auch die alten Sterbenden. Denn auch diese Menschen sind unterwegs zu einem Leben in Gottes ganzer Gegenwart. Und meine Glaubensbasis zu dem Bibelwort ist eigentlich Johannes 6, 37 und 47. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wer glaubt, der hat das ewige Leben. Und da sind jetzt unsere Freunde. Da sind unsere Freunde. Ewigkeitssonntag. Sie sind schon dort. Aber wie gestaltet mir jetzt eigentlich unseren Alltag mit dieser Heilsgewissheit, dass wir ganz angenommen sind? Grillen und chillen mit einem coolen Jesus. Als Öko-Aktivist irgendwo rumdemonstrieren und auf New York rüberfliegen. In einem Stadion rumgrölen und saufen. Als Adrenalin-Junkie Sportwettkämpfe betrieben auf der ganzen Welt rumgehen. In den Bergen rumturnen. Die eigenen Lebensträume heldenhaft opfern, wie jetzt der da in ihrer Geschichte. Und so weiter. Und ein anschauliches Beispiel liefert mir da Markus 1, 30 bis 31. Da steht in einem einzelnen Satz: Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Als sie ins Haus kamen, sagten sie es Jesus. Er ging zu ihr hin, er nahm sie bei der Hand, richtete sie auf, das Fieber verließ sie und sie bereitete für alle das Essen. Punkt. Die Fünfklässler im KW sagen mir dann aber: Ich würde sicher niemandem etwas zu lieb tun. So etwas käme mir nie im Sinn, um dann mit ihren Taten mir vorzuleben, dass sie etwas ganz anderes leben. Und das ist die Spannung vom Leben. Und genau diese Schwiegermutter von Simon steht dann auch noch unter dem Kreuz, wo der Simon schon lange fort ist, der cool sich. Schon lange abgehauen. Die Frau steht noch unter dem Kreuz und haltet das aus. Aber der Petrus ist schon lange irgendwo neben draussen. Der starrt sich. Die Botschaft von dieser Bibelstelle heisst natürlich nicht Frauen an den Herd. Auch wenn unsere Bundesrätin so heisst, oder? Sondern die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Diese Frau nimmt sich keine Freiheit raus, sondern sie tut mit ihrer Freiheit, was aktuell nötig ist. Sie drückt ihre Liebe aus, weil sie zuerst geliebt worden ist. Und ich frage mich dabei oft, wer hat eigentlich voran für sie eingekauft, dass sie überhaupt irgendetwas hat kochen können, weil sie nämlich Sabbat war. Da hat man nämlich gar nicht dürfen posten. Und damit komme ich zu meiner Kernaussage, die heisst, Jesus sagt, ihr sollt einander lieben. Und darum pflegen die Freunde ihre Beziehungen, sie strapazieren ihre Freundschaften, aber nicht durch ein unvernünftiges Verhalten. Ja, ich bin mit Menschen im Sport unterwegs, aber wie überall gibt es im Sport eben Vernünftiges und Unvernünftiges. Es gibt Massvolles und Unverhältnismäßiges. Und entscheidend dünkt mich einfach, dass man das Kind nicht mit dem Bad ausschüttet. Das Hauptziel im Sport heisst, die Freude an der Bewegung fördern und erhalten. Und das Ziel gelingt in der Schweiz meistens. Zu über 95% vergessen das bitte nicht. Und alle positiven Ergebnisse, von denen wir nie etwas hören, weil sie so selbstverständlich sind, dass wir sie für selbstverständlich nehmen, sind nicht selbstverständlich. Alles Positive muss durch Generationen übergreifend und durch jahrelange professionelle und ehrenamtliche Zusammenarbeit erschaffen werden und ist damit ein teures Gut. Wirklich ein teures, erarbeitetes Gut. Und wenn wir das weiterhin positiv, die positiven Lebensfrüchte wollen geniessen, dann müssen wir im Fall auch weiterhin generationenübergreifend zusammenarbeiten. Und das auch in jeder Kirche, in jeder Generation, immer und überall. Und sonst haben wir das einfach nicht. Das ist ein teures, zu erkaufendes Gut. Durch tägliche Arbeit. Und sonst haben wir das einfach nicht. Und mich freut es, wenn Menschen zusammen spielen, ohne dass sie einen Schiedsrichter brauchen. Und das machen Hunderttausende von Kindern in der Schweiz. Auf jedem Schuttplatz irgendwo. Buben und Mädchen machen das, ohne dass sie einen Schiedsrichter brauchen. Nur die Profiliga braucht das. Es ist ein geschämiges Beispiel. Echtes geschämiges Beispiel. Aber die Kinder können das. Und die meisten jungen Erwachsenen und alle anderen auch. Und wir vergessen, dass über 90% das können. Und nehmen es einfach als selbstverständlich. Mich freut es, wenn zum Beispiel Läufer aus unserem Athletik-Service-Center in St. Moritz herkommen und mir von ihren bestandenen Uni-Prüfungen erzählen und dass sie jetzt als Ärzte da sind und dass sie jetzt das und das machen und dass sie jetzt unterwegs sind und auf die nächste Prüfung üben und dass sie jetzt gerne auf ihre Praktikum gehen und dass sie eine Zukunft vor sich haben und zwar eine bezahlte Zukunft und dass sie sich engagieren. Und ob doch die Frau und ich auch ans Meeting kommen, in das Citius-Meeting auf Bern, ob wir sich hier mit schauen, das freut mich, dass wir miteinander in den Zug dürfen steigen und dann gehen wir schauen und dann können wir es noch Grüezi sagen. Und Nicole Büchler zeigt mir noch ihr Kind. Und manchmal hört es noch. Und früher ist die in der rhythmischen Sportgymnastik-Nationalmannschaft. Und heute sind das integrierte Leute in unserer Gesellschaft. Das freut mich. Und es freut mich, wenn wir im KW mit den Händen am Rundlauf um den Ping-Pong spielen. Nur mit dem Ping-Pong. Und die Kinder sagen, sieh, Herr Hoffmann, das macht uns richtig. Der Plausch nach 8 Stunden Schule. Und wir dann noch Geschichte erzählen von Jesus und miteinander Jockey essen und Brot und ein Lied singen und nachher weiterhängen. Dir, das freut mich. Ehrlich. Zu Hunderttausenden in der Schweiz. Und es freut mich zum Beispiel, wenn der Abraham Tadese nach seinem Weltmeisterschaftsmarathon der Interviewer unterbricht, wo er das Interview abstellen will. Und der Abraham Tadese sagt, und dann möchte ich mich noch meinem Trainer Luigi danken und alle, die es mir möglich gemacht haben, dass ich dieses Rennen laufen durfte. Herzlichen Dank. Und dann hätte der voran den Schweizer Laufsportexperten sollen hören am Fernsehen. Erstens hat keine von seinen Voraussagen gestimmt, die er gemacht hat. Und dann hätte er sollen hören, wie er ihn runtergemacht hat. Eine pure Schande. Eine pure Schande. Weil der Abraham Tadese hätte nicht müssen den Marathon laufen, weil er für die Olympischen Spiele nämlich schon qualifiziert ist. Und das hat er für die Schweiz gemacht. Und er ist 8 Monate trainieren im Ausland und hat seine Familie in Genf gelassen. Das freut mich. Darum pflegen Freunde ihre Beziehungen, sie strapazieren ihre Freundschaften, aber nicht durch ein unvernünftiges Verhalten. Jesus sagt, ihr sollt einander lieben lernen. Wie ist euch die Geschichte von Gary und von Mike weitergegangen? Hat euch der Gary das Preisgeld für sich kassiert und der Mike den Fairness-Applaus? Und sind sie euch dann noch einer Freunde gewesen? Weil das ist nicht klar. Was ist eigentlich, wenn die Freundschaft nicht mehr funktionieren will? In Lukas 17,3 steht das ganz einfach. Seid wachsam gegen euch selbst. Wenn jemand ein Unrecht begangen hat, dann stellt ihn zur Rede. Und wenn er es bereut, dann verzeiht ihm, wenn er sagt, es tut mir leid. Wisst ihr, Unrecht ärgert. Und in dieser Bibelstelle geht es um einen Umgang mit dem Ärger. Und es tut mir leid, ist im Fall ein Zauberwort. Genau wie danken und bitte. Das ist ein Zauberwort. Und ich habe gedacht, ich nehme euch da das Paradebeispiel mit aus dem Schweizer Fußball. Das ist unser Captain vom Schweizer Fußball, der Granit Xhaka. Der sagt dann nämlich zuallererst, es tut mir leid. Und zwar über Folgendes aber. Er hat da Fuck off gerufen. Seine unüberlegte Reaktion begründete Chaka so: In den letzten Wochen und Monaten bin ich Opfer zahlreicher Beleidigungen auf Social Media geworden. Leute sagten Dinge wie: Wir werden dir die Beine brechen. Wir werden deine Frau umbringen. Und wir hoffen, dass deine Tochter an Krebs erkrankt. Das habe ihn sehr aufgewühlt. Und als er dann die Pfiffe der Fans gehört habe, sei für ihn der Siedepunkt erreicht gewesen. Zum Schluss der Erklärung gibt sich Chaka versöhnlich und wünscht sich, dass in Zukunft der gegenseitige Respekt wiederhergestellt wird. Also so etwas gehört zum Berufsalltag von einem Profifußballer. Aber der Granit Chaka macht genau das, was Lukas 17,3 fordert. Man weiß, was ihn geärgert hat. Er entschuldigt sich für sein Verhalten und das langt auch. Dann bereuen, sein Verhalten ändern und zum Respekt zurückfinden. Das ist doch Sache von jedem Einzelnen. Der sofortige Erfolg ist nicht garantiert, aber eben auch persönlich. Und wie es dann weitergegangen ist, er hat, glaube ich, eine Woche später da seine Trainerbinde müssen abgeben. Und das ist natürlich auch noch die halbe Wahrheit, was da drin steht. Vorher tut man natürlich sagen, wie viel verdient und weiss nicht was. Und vielleicht gehört das alles nicht an die Öffentlichkeit. Gehört vielleicht wirklich nicht an die Öffentlichkeit. Aber man kann sich vielleicht auch fragen, und da habe ich als Seelsorger manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten, oder ich bin mit dem ein bisschen betroffen, welche Massnahmen leitet der Herr Chaka ein, um seine Frau und sein Kind in die Zukunft besser zu schützen. Weil das sind ja Beziehungsgeschichten. Man kann sich in der Öffentlichkeit entschuldigen, aber was ist mit dem Ehepartner? Weil oft habe ich mit diesen Leuten zu tun oder nicht zu tun, aber ich habe es weit mehr mit dem Ehepartner zu tun. Oder was macht das Kind? Wenn ein Kind mit so einer Person geheiratet ist. Das Kind von so einer Person ist, oder? Weil das Kind wird einmal älter. Die Beziehung zu dir hat mir im Fall das und das eingebracht. Die Liebesbeziehung oder die Ehebeziehung zu meinem Mann hat mir eine Morddrohung eingebracht. Ich gehe alle Tage in die Migros posten. Du kommst da nicht einfach raus, weil du lebst in dieser Welt. Und mit dem habe ich es dann schon zu tun. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, oder? Ich war immer der Zweite. Die Ältesten haben die und die Arbeit gemacht und ich habe gemistet. Aus dem raus kommen die nicht einfach. Auch wenn ein Straftäter seine Strafe abgesessen hat, hat er ja abgebüßt. Aber der kommt raus. Aus dem raus kommen die nicht einfach. Du dachtest, der Herr Chaka könnte ja künden. 3 Monate Kündigungsfrist, wenn es dir nicht passt am Arbeitsplatz. Aus dem raus ist einfach, dass ihr das wisst. Würde jemand etwas anderes machen aus Liebe zu seinen Liebsten und hat er überhaupt eine Alternative? Hat der Mensch eine Alternative, wenn er keine Alternative hat, wenn er eine eindimensionale Persönlichkeit ist, wenn er gar nichts anderes kann als das, was er kann? Und ich finde einfach, Menschen benötigen Freunde im Alltag. Und ich wünsche uns allen und auch der Familie Chaka und all diesen Leuten wirklich Freunde. Und es gibt übrigens auch Fußballspieler, die erscheinen gar nie in den Medien. Sie können einfach arbeiten. Das grösste Gift gegen die Entwicklung von Lebensfreude ist übrigens das übertriebene Bewerten und Beurteilen von Leistung. Und heute hat jeder das Gefühl, man könnte zu allem den Senf dazugeben, jede Kochsendung wird bewertet. Zu allem geht irgendjemand seinen Senf dazu. und sagt das durch einen Aussenkritiker oder durch unsere eigenen Wertmaßstäbe, wo wir es uns selber angeben, was wir das Gefühl haben, sei gut. Und auf einmal machen wir uns selber ab. Bewertung und Beurteilung kann zu einer Heruntermache führen, mit der wir uns nur noch ärgern. Entweder von außen oder uns selber ärgern. Durch uns selber. Glauben kann krank machen. Und vielleicht hat die Art von deinem Bibelstudium deine eigenen charakterlichen Grundtendenzen verstärkt. Ist dein Gott mit der Zeit ein selbst, ein kritiksüchtiger Heruntermacher geworden? Oder fördert dein Glaube die Heilsgewissheit und deine Auferstehungshoffnung und damit auch deine Lebensfreude? Habt ihr gewusst, dass die norwegischen Läufer, Langläufer zum Beispiel bis zum 10. Lebensjahr keine Rangliste machen und es dort auch keine Siegerehrungen gibt? Die messen nur die Zeit. Die Freude am Laufen soll eigentlich zentral bleiben, aber nicht die Anerkennung vom Sieger. Würdest du Sachen machen in deinem Leben, wenn es keine Anerkennung von außen gäbe, einfach weil du sie machst? Fertig, gibt keine Medaille mehr. Einfach nur, weil du Freude hast daran. Würdest du noch machen? Und was würdest du nicht mehr machen, wenn es von außen keine Anerkennung gäbe? Was würdest du alles nicht mehr machen? Das würde dich auf eine gute Lebensspur führen. Hast du eigentlich noch Freude an deinem Leben? Führt dein Glaubenslebensstil zur Verärgerung von anderen? Wegen irgendwelcher Unvernünftigkeiten? Und wie steht es um dein Handeln in deinem Leben? Nicht das, was du zum Maul auslässt, sondern das, was du machst. Und damit möchte ich zurückkommen zum Beispiel vom Anfang. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Und so wie am Simon seine Schwiegermutter fiebern im Fall heute einen Haufen Menschen irgendwo im Leben herum. Und wenn das noch so spannend erscheint, so wie Menschen im Leben herumheizen, wer mit viel zu höherer Temperatur herumläuft oder herumliegt, der ist einfach krank. Und darum gefällt mir die Schwiegermutter-Geschichte so gut. Nachdem Jesus sie an der Hand nahm und sie aufgerichtet hatte, senkte sich das Fieber. Und sie bereitete für alle das Essen. Die Schwiegermutter macht ganz Alltägliches. Und ganz offensichtlich ist das Jesus genug, sonst würde sie ja nicht dastehen. Und was würdest eigentlich du gern machen, ohne dabei zu verhungern? Das habe ich mich auch noch so ein bisschen gefragt, so in die nächste Zeit. Und ich habe so gedacht, 25 gute Jahre bei Jahr sind vorbei und das darf durchaus weitergehen. 20 Jahre am Baspo sind vorbei und das darf durchaus weitergehen. Meine Lebensfreude ist im Fall unbrochen und mein Humor und meine Kommunikation werden wahrscheinlich aufgrund von meinem Charakter immer ein bisschen schräg bleiben. Das ist wahrscheinlich so. Ich wäre am liebsten schon pensioniert, damit ich weiterarbeiten kann. Ehrlich? Und trotzdem plane ich meinen Weg ins Alter ein bisschen zwei Schritte, habe ich so gedacht, von 57 bis 60 und von 60 bis 65. Und ich möchte an meinen Kernaufgaben treu bleiben, aber vielleicht Gewichtung und Priorität verschieben. Erstens habe ich gedacht, ich möchte Kontakt zu den Menschen weiter pflegen dürfen, die mir 25 Jahre lang die Arbeit ermöglicht haben. Aber sie sollte beidseitig freiwillig bleiben. Man sollte dürfen kommen und gehen. Und das Zweite, habe ich gedacht, am Freitag bin ich in der langen Nacht der Bibel, habe ich erzählt in der Bibelgesellschaft und da hat mir jemand gesagt, ich wünsche Ihnen, dass Sie noch 30 Jahre dürfen erzählen. Und ich habe gedacht, ja, solange ich Freude und Kraft habe, möchte ich gerne noch weiter mündlich und schriftlich erzählen. Ich schreibe jetzt so ein bisschen Gedankenanstöße für Athletes in Action, für einen elektronischen Versand. Sandra und ich möchten wieder so Karten- und Bildergeschichten gestalten und wir schreiben an der 14. Kindergeschichtenwoche. Also ich möchte gerne immer noch so ein bisschen erzählen. Aber ich möchte auch wegen der sinkenden Spenden möchte ich mein Pensum bei Athletes in Action von 80% auf 50% reduzieren, aber nicht nur wegen der sinkenden Spenden. Ich habe einfach auch so ein stärkeres Verlangen nach körperlicher Arbeit und frischer Luft. Und darum hat es mich gefreut, dass die Kirchgemeinde Nidau gefragt hat, ob ich zwischendurch eine Stunde weiss bin und ein bisschen die Liegenschaften würde pflegen. Und darum tue ich gerne ein bisschen Rasenmähen und arbeiten und putzen. Und das tut mir gut. Und das Vierte möchte ich einfach auch noch danken. Bei unseren Senioren bin ich einfach sehr wohl. Und zwar nicht nur als Mitarbeiter, sondern ganz persönlich. Ich finde, wir haben eine tolle Kultur der Freundschaft. Und da möchte ich euch ganz herzlich danken für euer gutes Vorbild und dass ich bei euch sein darf. Und bei uns Senioren gibt es nach dem geistlichen Teil auch immer ein Dessert. Und die Kultur wollen wir weiter pflegen. Darum ist nämlich die Familie Schweizer da. Darum tun wir nämlich nach dem Gottesdienst miteinander Dessert essen. Und darum freue ich mich schon so. Und damit komme ich jetzt noch zu meinen zwei Schlusssätzen. Jesus sagt nämlich zu uns allen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass sie reiche Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird euch gegeben. Dieses eine Gebot gebe ich euch. Ihr sollt einander lieben. Macht euch also keine Sorgen um eure himmlische Fruchtbarkeit. Konzentriert euch viel lieber auf eine gelebte Freundschaft im Alltag. Der Augustinus sagt nämlich dazu, lerne zu lieben und dann tue, was du willst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt viel Vergnügen im Alltag. Amen.